Hallo Blume, frohes neues Jahr. Ich bin froh, hier zu sein und ich bin froh, Sie zu sehen, aber ich bin sehr, sehr, sehr krank. Ich bitte deshalb heute um Nachsicht und Geduld. Grüße gehen auch raus nach Hamburg. Hallo Loreen, ich hoffe, du bist gesünder als ich.
Ja.
Sie klingen wie so eine, Sie klingen wie so eine Nasenoperation.
Ja, nein, ich möchte Mitleid. Frohes neues Jahr.
Sie müssen mal in Ihrer Nasenscheidewand was machen.
Ich brauche in diesem Jahr ganz viel Liebe und Rücksicht und Pflege und ich bin krank und ich bin...
Wir kümmern uns gut.
Wenn Männer krank sind, das wisst ihr alle, wenn Männer krank sind, ist es ganz besonders schlimm. Das ist ein antimaskulinistisches Vorurteil, aber ich bin gerade der
Beste. Es gibt noch etwas noch Schlimmeres.
Wenn Frauen krank sind.
Nein, wenn alte Männer krank sind. Das ist ganz schlimm.
Ich bin nicht
Schlimmer
alt.
Geht nicht.
So alt bin ich noch gar nicht.
Sie sind
alt.
Wir sind ja erst am Anfang des Jahres. Da kann er ja nicht alt sein. Loreen, auch dir ein frohes neues Jahr. Dieses Jahr...
Ja, euch auch ein frohes neues.
Rocken wir die Podcast-Landschaft noch mehr als im letzten Jahr.
Ja, wir machen die 200 voll, ne?
Wow. Oh 200.000 Hörer pro Folge?
Nee, ich meinte die Folge 200, so. Aber auch gerne natürlich. Hört uns alle bitte.
200 Millionen Werbeumsatz.
Erzählt es rum.
So.
Aber Blume, wie ist bei dir? Hast du wieder Strom? Du wohnst doch auch da irgendwo auf der Ecke,
wegen
oder?
Wegen Stromausfall. Bei mir fällt nie der Strom aus. Ich stehe immer unter Strom. Politischem Strom. Nein. Wir in Kleinmachnow auf der Brandenburger Seite, auf der richtigen Seite der ehemaligen Demarkationslinie, möchte man ausnahmsweise sagen, gab es keinen Stromausfall. Da gab es die ganze Zeit Strom.
Ah, super.
Und ich fuhr dann zum Teil, weil die S-Bahn nicht mehr fuhr, mit dem Auto ins Büro. Und dann fuhr man tatsächlich so straßenzugweise morgens durchs totale Dunkle. Das war schon leicht dystopisch. Hm. Aber für Berlin angemessen.
Aber Loreen, das ist jetzt Blomes Erfahrung mit einer echten Krisensituation gewesen.
Ja, glaube ich.
Das war nicht so schlimm wie damals die Löwin. Die Löwin, das war eine existenzielle Bedrohung, eine Krise. Und der Stromausfall auf deinen Nachbar bei den Berlinern, na gut, da fällt dauernd irgendwas aus.
Loreen, wollen wir mal das Intro spielen?
Wir spielen das Intro und ihr könnt ja gleich noch weiter über den Stromausfall sprechen, aber vielleicht auf anderer Ebene.
Selbstverständlich, es war nämlich linker Terror.
Intro ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
So, hallo Blume, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Jetzt nochmal offiziell, meine nasale Stimme erklärt sich nicht durch meine hanseatische Herkunft, sondern ich bin krank. 100.000 Leute ohne Strom in einer Gegend, in der ich früher auch mal gewohnt habe. Wenn ich da heute noch wohnen würde, wäre ich auch ohne Strom gewesen. Wir sollten versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen, aber es auch nicht klein zu spielen, weil... Es gibt Weltgegenden, in denen es deutlich schlechter aussieht als in Berlin-Zehlendorf, auch wenn da kein Strom herrscht. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Andererseits ist schon ein Ding, was passiert, wenn der Strom weg ist. Weil ich meine, die Heizung funktioniert nicht, das Internet funktioniert nicht, das Telefon funktioniert nicht. Also doch wesentliche Dinge, die man so braucht, um zu leben. Und das so für so eine knappe Woche bei, ich weiß nicht was, -7 Grad Anfang des Jahres, ist schon scheiße.
Naja, das ist das Entscheidende gewesen, dass es so lange ging. Und dass auch von Anfang an ziemlich klar war, dass es lange gehen würde. Was dann wiederum, glaube ich, zu einer riesengroßen Welle von Hilfsbereitschaft geführt hat. Zum einen und dazu, dass die Leute aus ihren Wohnungen, aus ihren Häusern raus sind und zu Freunden. Und natürlich auch so ein bisschen Erwartungen an ihre, wie soll man sagen, politisch Verantwortlichen im Bezirk, in der Stadt, im Bundesland Berlin hatten. Und einfach nicht mehr wussten und auch nicht informiert wurden. Also es ist schon krass, wie langsam das am Samstag, Sonntag überhaupt sich in die öffentliche Wahrnehmung gefräst hat.
Ja,
anfangs irre. Glaubte man noch, das dauert ein paar Stunden, das gibt's ja manchmal. Oder am Abend ist der Strom wieder da, alles gut. Und dann war das eben nicht der Fall.
Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. Berlin ist ja in Bezirke aufgeteilt. Jeder Bezirk hat seine eigene Verwaltung. Bürgermeister, Parlament und so. Super wichtig, auch sehr, sehr gut organisiert, diese Stadt. Ich möchte sagen, das ist Basisdemokratie at its worst. Jedenfalls die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf hat da so ein Interview gegeben. Das habe ich gesehen. Das war auch eine Frau... Zum richtigen Zeitpunkt am falschen Fleck, würde ich sagen. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen gemein und gehässig, weil zum normalen Job einer Bezirksbürgermeisterin gehört natürlich diese Art von Krisenverwaltung nicht dazu. Andererseits, wenn man dazu so gar nicht in der Lage ist, dann ist man vielleicht trotzdem falsch in dem Posten. Übrigens, wie vielleicht auch der Berliner Bürgermeister, deutlich ein paar Ränge höher, sicher eine echt peinliche Blöße gegeben hat, als er dann bekennen musste, während seine Zehlendorfer WählerInnen alle ohne Strom waren, war er Tennis spielen. Wahrscheinlich in einer gut geheizten, gut beleuchteten Halle.
Er hatte Netz, quasi.
Er hatte Netz. Wow. Das war ja gut. Haben Sie den geprobt oder ja, kam der jetzt?
Den habe ich mir zurechtgelegt.
Den habe ich mir zurechtgelegt. Den haben Sie sich zurechtgelegt. Er hatte Netz.
Ja, es geht, das ist dann ja auch wieder Berlin. Es gibt halt eine Milliarde Witze jetzt schon darüber. Und das Ganze war ja auch nicht, der Bezirk fällt aus und dann ist halt so eine dunkle Fläche auf der sonst heller leuchteten Karte Berlins. Das waren nur Straßenzüge. Also sie fuhren von Ecke zu Ecke und mal war und mal war nicht. Es war so vollkommen erratisch, sodass sie das Gefühl haben, das haben irgendwann mal vor 350.000 Millionen Jahren die Hobbits unterirdisch genäht, dieses Stromnetz. Weshalb, wenn sie eben hinten links den großen Schalter umlegen, nicht alles dunkel wird, sondern nur da.
Brumme, bevor wir zu den Hobbits kommen, bleiben Sie doch mal einfach bei Wegner, dem Hobbit von der CDU. Was hier im Gedächtnis bleibt, ist doch die Linkspartei, die vielleicht auch, um sozusagen den schlechten Geschmack, den Leute bei dem Wort links dann gerade in Zehlendorf hatten, wegzuwischen, von Tür zu Tür gegangen ist und gesagt hat, kann ich Ihnen helfen? Die Grünen, die sich empört haben, die SPD, die gar nichts gemacht hat und der CDU-Bürgermeister, der Tennis gespielt hat. Also ich meine, wenn Leute, und das haben wir doch heute oft als Thema, Vertrauensverlust in das System, was in Politiker und so weiter. Dann konnten wir hier echt ein gutes Beispiel mal bringen, wie man nicht Krisenbewältigung macht. Hier wird im Gedächtnis bleiben, der Berliner Bürgermeister war in der größten Krise der Stadt seit vielen, vielen Jahrzehnten und das muss man, glaube ich, so nennen. Das war die größte Krise in Berlin seit vielen, vielen Jahrzehnten. Tennis spielen. In Wahrheit, Entschuldigung, muss der sein Amt aufgeben.
Aber dann, das ist natürlich wirklich vollkommen überblasen und es ist witzig, wie sehr man die Oberfläche beziehungsweise die dritte Ableitung eines Problems dann zum eigentlichen Gegenstand machen möchte. Also, ich bin jetzt bestimmt kein Fan von Herrn Wegner, der tatsächlich ein Hobbit in Berlin ist. Aber hier werden sowieso nur Hobbits aufgeboten. Diese Stadt ist noch schlechter regiert, als sie funktioniert. Aber der Mann war halt mittags am Samstag Tennis spielen, als alle noch glaubten, um 18.30 Uhr, ganz offiziell war das übrigens mitgeteilt, alle noch glaubten, um 18.30 Uhr der Strom wieder da. Gut, das war er dann nicht. Und dann langsam kam der in Gang und vielleicht auch zu langsam. Und das ist alles sowieso ein bisschen dystopisch. Die Linkspartei jetzt ausgerechnet dafür zu loben, dass sie da von einer Tür zur anderen, vielleicht 20 Türen, keine Ahnung wie viel gemacht haben, in einem Viertel, wo die Reichen wohnen, die Linke abschaffen will. Das ist wirklich, das ist schon Zynismus pur, was die Linkspartei da gemacht hat. Und die Grünen, die diese Stadt im Grund und Boden regiert haben, solange sie dran waren, dann auch noch, klar, ist Opposition und dann, die haben ein Recht, auf den regierenden Bürgermeister draufzuhauen und der ist bestimmt, wie gesagt, nicht die hellste Kerze, strombetrieben im Weihnachtsbaum.
Also jetzt aber, ganz kurz, das finde ich jetzt lustig. Sie meinen, die Linkspartei ist irgendwie haftbar für das, was da passiert ist, weil das vorgeblich Linke waren, die das gemacht haben, weil die Worte die gleichen sind. Offensichtlich hat Herr van Aken, der Bundesvorsitzende der Linken, eine ganz andere Vorstellung davon, was links ist, als die Attentäter dort. Aken hat gesagt, diese Aktion ist total Panne, da ist sich die gesamte Linkspartei einig, dass das nicht richtig ist. Da sitzen jetzt tausende Menschen allein im Dunkeln in ihren Wohnungen und frieren. Für mich ist linke Politik eine, die an der Seite der Menschen steht. So, das heißt, er hat aber nicht eine ganz andere Definition.
Aber nicht an der Seite der Reichen.
Als die Saboteure.
Und die Leute, die da wohnen, das ist das wohlhabende Viertel, muss man vielleicht für die okay, Millionen
die ganzen
Zuhörer
Leute in den restlichen... in den Pflegeheimen, das sind auch alles Reiche gewesen? Oder
das weiß ich nicht. Aber die normalerweise unterstellt die Linkspartei allen, die ein Eigenheim haben, dass sie reich sind und man sie deshalb nochmal richtig rasieren müsste, weil das gerecht und sowieso mehr Geld bringt. Noch einmal, die Linkspartei hat eine offene Flanke in Richtung dieser Irren, die das mutmaßlich, und so viel Vorsicht muss man schon walten lassen, mutmaßlich waren, ausweislich von inzwischen drei Bekennerschreiben, die einander allerdings widersprechen, macht aber nichts.
Das ist toll. Da muss jetzt der Kollege Blome lachen, weil liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu muss ich was sagen. Der Kollege Blome und ich, wir gehören ja zu einer Generation von Leuten, die noch den Film Das Leben des Brian gesehen haben, ja, von Monty Python. Wenn Sie den nicht
kennst
kennen,
du den, Lorraine?
Ja, klar kenne ich den.
Ja,
ah, habe ich sogar mal in der Schule als Theaterstück gesehen.
In der Schule als Theaterstück. Oh Mann. Ey.
Bist du sicher, dass wir vom gleichen Film reden?
Aber in einer gendergerechten Form,
das
oder
als nein. Theaterstück aufgeführt? Jeder bitte nur ein Kreuz.
Ja, tatsächlich, ja.
Wie geht das denn?
In der 11. Klasse haben wir
okay.
Das.
Okay, ja. Egal. Na gut, jedenfalls. Da gibt es ja, wie sich
sind viele Leute erinnern. Sind Weibsleute unter uns?
Nein. Die Volksfront von Judäa, deren größter Feind nicht die Römer sind, sondern die jüdische Volksfront. Blume, jetzt übernehmen Sie. Er kann nicht, er muss so lachen.
Ja, und darum bekriegen die sich halt gegenseitig. Und so ist es jetzt bei den Bekennerschreiben der Vulkangruppe, wie sie sich nennt. Wenn die echt sind, und das sage ich jetzt ausdrücklich nochmal dazu, dann ließ sich das so, dass die einen das eine gute Sache fanden, mit Hilfe dieses Kabelbrandes, dieser Attacke auf das Kabel, ein Viertel lahmzulegen, in dem eben auch alte Menschen im Altenheim wohnen. Ein Mensch wäre um ein Haar gestorben, jetzt mal ohne Witz, echt Ironie aus und Lachen aus, wäre um ein Haar gestorben, weil sein Beatmungsgerät keinen Strom mehr hatte, der Akku alle war und in letzter Sekunde kam dann ein Sanitäter durch die Tür gerannt und hat den Mann in Anführungsstrichen wieder angeschlossen. Ja, das haben die alles bewirkt, mindestens mal sehenden Auges in ihrer Blindheit. Aber dann gab es eine andere Gruppe, dieser Vulkangruppe, einer ehemaligen Gruppe, die waren wahrscheinlich selber in dem Altenheim, schon also bettlägerig, und haben ihren Nachfolgern gesagt, so geht das nicht. Das könnt ihr so nicht machen. Und dann seitdem entspinnt sich da ein reger Briefverkehr mit Hilfe, wie gesagt, anonymer Bekennerschreiben.
So, ja, aber...
das ist schon lustig. Nein. Einerseits ist es eben nicht lustig, Entschuldigung, es ist halt linker Terror. Und wir stellen uns nur mal für eine Sekunde vor, das wäre jetzt irgendeine rechtsextreme Gruppe gewesen, dann wäre hier das Dach weggeflogen.
Ach Quatsch, jetzt hört ihr auf, das Dach fliegt doch auch so weg. Alle Leute sind total genervt. Niemand hat irgendwie ein echtes Verständnis oder ein echtes Interesse.
Inzwischen reden Teile der Medien, Entschuldigung, ich mache sonst nie Medienkritik, und Teile der Öffentlichkeit, interessierte Teile der Öffentlichkeit, auch gerade der politischen Öffentlichkeit, mehr über die Frage, wann Herr Wegner Tennis gespielt hat und ob er die volle Wahrheit darüber gesagt hat, als über die Frage, dass wir hier ein virulentes Problem linken Terrorismus in der Stadt haben.
Gut, das sehe ich überhaupt nicht so, denn ich glaube, das liegt nur daran, dass sich dort die Leute schneller einig werden. Vielleicht ist das der Grund, dass darüber jetzt gar nicht so viel geredet wird und dass alle sich der gleichen Meinung sind, dass das jetzt was für die Staatsanwaltschaft ist. Es hat ja die Bundesanwaltschaft sogar übernommen, Ermittlungen wegen Terrorismusverdacht. Ich meine, höher können sie es ja gar nicht mehr hängen. Was ist eigentlich mit Ihnen los? Was wollen Sie denn? Wollen Sie jetzt irgendwie so reihenweise Verhaftungen?
Nein, mir geht es um die öffentliche Reaktion. Die Institutionen...
Die Empörungen sind doch groß genug, reicht Ihnen immer noch nicht. Wir sind alle dagegen. Ich bin auch dagegen, dass irgendwelchen Leuten einfach der Strom abgedreht wird. Ich bekenne es hier öffentlich, damit der Kollege Blome es zur Kenntnis nimmt. Reicht Ihnen jetzt immer noch nicht, oder was? Soll ich mich noch mehr davon distanzieren?
Stotter? Sie distanzieren sich ja nur von den Folgen, aber nicht von den Urhebern. Und wir kommen gleich dazu.
Lass uns jetzt darüber mal reden.
Ist das jetzt die grüne RAF, von der immer die Rede war, die Klimakleber werden sich eines Tages radikalisieren und eine grüne RAF werden?
Nein, ist sie nicht. Und zwar, ich sage Ihnen auch warum, weil grün nicht der richtige Ausdruck ist. Die distanzieren sich ja in ihrem Schreiben ganz ausdrücklich von allen Parteien, von den Grünen, von den Linken, also von den Leuten, mit denen sie jetzt in einen Topf geworfen werden. Warum? Weil diese Leute, die das gemacht haben, haben gar keine in dem Sinne politischen Ziele, sondern sie sind Anarchisten. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Ich glaube, dass Sie das nicht so richtig verstehen. Deshalb würde ich Ihnen wirklich empfehlen, lesen Sie den sehr, sehr klugen Artikel in der FAZ. Ich kann es immer nur wieder sagen, klügste Zeitung in Deutschland, FAZ. Sehr klugen Artikel, der einsortiert und erklärt, wo diese Leute ideologisch eigentlich herkommen, aus welchen Quellen sie schöpfen und was sozusagen ihr ideologisches Gerüst ist. Denn das ist immer gut, wenn man weiß, wovon man redet. Das hier sind Anarchisten, so genauso, ich sage Ihnen was, der Anarchismus ist sozusagen das, was passiert, wenn die Linken durchdrehen, genauso wie der Nihilismus das ist, was passiert, wenn die Rechten durchdrehen. Und das Interessante ist, dass der Nihilismus weltweit viel, viel erfolgreicher ist als der Anarchismus. Ich glaube, das liegt daran, dass ganz viele Leute in Wahrheit nicht ohne Strom leben wollen. Das ist aber die Folge, wenn die Anarchisten durchziehen. Wenn die Nihilisten durchziehen, dann gibt es noch Strom und Internet. Es ist einfach nur moralisch und rechtlich alles vor den Hund gekommen.
So,
das war jetzt meine Kurzanalyse.
Ja, das war Ihre Kurzpredigt. Ja,
denken Sie darüber mal nach, was ich eben gesagt habe. Es war wahnsinnig klug. Ja, ist so, es war irre klug. Ich bin krank, aber klug.
So.
Und ich kann nicht mehr.
Also gut, auch schon Hauptsache Ismus. Aber können wir noch mal einen Schritt näher an das Eigentliche, nämlich den Hergang und die Provenienz, die gedankliche Provenienz des Ereignisses, dieses Anschlags kommen. Das sind, wenn Sie sie Anarchisten nennen, dann sage ich Öko-Anarchisten. Denn es ist ganz klar grundiert, was sie attackieren wollen, nämlich eben jeden Konsum und seine Vermittlung, die angeblich den Planeten auffressen und kaputt machen. Und die Reichen mit ihrem angeblich oder tatsächlich größeren CO2, also klimaschädlichen Fußabdruck, wie es dann immer schön heißt, weil sie halt mehr konsumieren, vielleicht auch teurer konsumieren, sind das Ziel der Wahl. Und darum ist es schon, Grün ist jetzt gemein, weil es soll jetzt auch gar nicht die Partei meinen, die ich in keiner Weise damit in, wie soll man sagen, zusammenbringen will. Aber es ist natürlich ein grüner ökologischer Anarchismus, letztlich, Entschuldigung, Terrorismus.
Blome, ich habe versucht im Internet dieses Bekennerschreiben, das erste, zu finden in der Originalversion. Ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Vielleicht habe ich nicht lange genug gesucht. Vielleicht gibt es das auch so gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe halt nur viele Ausschnitte gelesen. Also ich sage das jetzt einfach informatorisch quasi vorweg. Ja. Das Interessante an diesem Bekennerschreiben ist, da steht natürlich viel verquaster Quatsch drin und auch in den Formulierungen unklar und so. Was übrigens dann wieder Leute dazu geführt hat, zu denken, das käme alles von Putin und so aus dem Russischen übersetzt. Ja, egal. Aber es stehen natürlich auch total richtige Sachen drin. Es ist natürlich richtig, wenn dort steht, dass wir im Prinzip Opfer des Internets sind, dass wir Opfer der sozialen Medien sind, dass das Internet und die sozialen Medien, die Digitalisierung auch zu einer Zerstörung von Humanität führen. Ich betone das jetzt, ich formuliere das jetzt bewusst so pseudopathetisch. Das ist vollkommen meine Meinung zumindest. Was halt, ich sage, es ist richtig. Ich will damit eher sagen, ich würde das inhaltlich total unterstützen. Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass dieser Weg falsch ist. Ich glaube, die Leute machen das freiwillig. Sie begeben sich freiwillig in diese Abhängigkeit vom Netz. Sie begeben sich freiwillig in die Abhängigkeit der Technologie. Ich glaube, dass sozusagen diese Dehumanisierung, die ich auch beklage, genau wie dieses Papier, eine freiwillige Entscheidung der Leute ist. Und wir gucken dem zu. Das ist vielleicht meine pessimistische Grundhaltung. Ich sage, die Welt will sich zerstören. Die Leute wollen sich irgendwie kaputt machen lassen. Dann kann man sie nicht daran hindern. Diese Anarchisten haben da eine andere Haltung. Die sagen irgendwie, wir wollen nicht zugucken, dass die Leute sich dehumanisieren im Internet. Wir schalten ihnen das Netz ab. Sie nennen das Terrorismus, weil es im Effekt dazu führt, dass alten Leuten die Heizung abgeschaltet wird. Da haben sie recht. Deshalb ist es auch was für Strafrecht. Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem finde ich aber, das lohnt sich. Deshalb nochmal dieser Artikel in der FAZ, der die ideologischen Urgründe sozusagen dieser Taten analysiert. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Worum geht es hier eigentlich?
Augstein, das müssen Sie doch gar nicht so aufpusten. Das ist doch genauso überblasen, Entschuldigung, was Sie sagen, wie was diese Leute denken. Das ist alles heiße Luft. Es geht einzig und allein um die Frage, die diese Heinis in den Bekennerschreiben ja auch aufgeworfen haben, wie viel Gewalt gegen Sachen ist legitim beim Verfolgen eines moralisch total hochwertigen beziehungsweise ganz hochgesetzten Zieles. Also, die wollen die Welt retten, vielleicht wollen sie die Menschheit auch noch gleich mitretten. Und jetzt machen sie halt Gewalt gegen Sachen und sind überrascht, oh, upsie, wenn wir Gewalt gegen Sachen üben, dann ist es übrigens wie bei der RAF, bei den Anfängen, wenn wir ein Kaufhaus in Brand setzen, weil wir gegen Konsum und diesen Kapitalismus protestieren wollen, dann kann es sein, dass in dem Kaufhaus Menschen sind. Ja, schau an, völlig überraschend. Also riskiert man eben immer auch Menschenleben, wenn man sich an der Infrastruktur in dieser Weise zu schaffen macht. Und das stellen die jetzt fest. Also was, 50 Jahre, 60 Jahre nach der RAF, stellen die fest, upsi, gehen wir an die Infrastruktur, gehen wir an die Menschen. Das wollten wir aber gar nicht. Wie blöde und zynisch und heuchlerisch ist das denn jetzt? Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
Ganz kurz, das finde Sie, wir führen jetzt ein schwieriges Gespräch, ja, aber deshalb sitzen wir auch hier. Ich finde, es sind Abwägungsfragen. Der Klimakleber, der sich auf die Autobahn setzt, geht im Maximalfall das Risiko ein, dass der Krankenwagen nicht durchkommt und jemand dadurch dann zu Schaden kommt. Ich finde, das ist aber sozusagen ein vertretbares Risiko, weil der Krankenwagen könnte auch so im Stau stehen und sozusagen die Kausalkette von dem Toten im Krankenwagen zu dem Klimakleber finde ich nicht so unmittelbar und nicht so lang, wie zum Beispiel jetzt, ich zünde ein Kaufhaus an als politischen Protest, da sind Leute drin und die verbrennen. Da ist die Kausalkette relativ kurz, da kann man einfach sagen, du bist ein Mörder und fertig. Und zwischen diesen Punkten gibt es aber so eine Art Spektrum. Was ist, wenn jemand die Internetverbindungen nur kappt, ohne dass irgendwelche Leute unmittelbar gesundheitlich zu Schaden kommen? Würden Sie dann sagen, aber es ist ein Eingriff in die Infrastruktur, mit der Infrastruktur führen die Leute ihr Leben und dann sorgt das auch für ihre Gesundheit? Dann, der Punkt ist doch, jemand, der so denkt und argumentiert wie Sie, lehnt ja ganz grundsätzlich diese Form von Widerstand ab. Und zwar nicht wegen der Konsequenzen, die sie hat, sondern weil sie grundsätzlich der Meinung sind, hier maßen sich Menschen individuell Handlungsrechte an, die ihnen in der demokratischen Gemeinschaft nicht zukommen.
Erstens, weil sie die demokratischen Mechanismen, aber das ist ja nur eine Binse, unterlaufen und umlaufen und letztlich ja sich über dieselben stellen wollen, weil sie es angeblich besser wissen und die Menschheit jetzt also retten müssen, dank ihrer göttlichen Weisheit, Himmel, Arsch und Zwirn. Aber vor allen Dingen auch, weil je länger, je mehr im Lauf der Jahre, bis jetzt in die Gegenwart, sie die Trennung zwischen Infrastruktur und Menschen ja gar nicht mehr hinkriegen. Heutzutage ist der Mensch von seinem Internetzugang so abhängig von diesem Teil der Infrastruktur, dass es quasi wie die Luft zum Atmen ist, dass es wie das Wasser zum Trinken ist. Er ist von Strom in so vielfältiger Weise, in viel mehr Hinsicht als früher abhängig, vital abhängig, dass ein Angriff auf die Infrastruktur nicht mehr getrennt vom Angriff auf einen Menschen ist, sondern es ist quasi dasselbe. Es ist quasi eine Kategorie. Sie gehen dem, es ist wie jemanden direkt ins Gesicht zu schlagen, ihm seinen Strom auszustellen.
Ja, aber weil ich verstehe das ja, wenn es ums Beatmungsgerät geht. Und vielleicht liegt da eben auch das Problem, dass wenn Sie den Strom abstellen, dann stellen Sie halt auch das Beatmungsgerät ab. Aber wenn Sie jemanden sein Instagram abschalten und er dann irgendwie so einen Nervenkollaps kriegt, weil er es nicht aushält, eine halbe Stunde ohne...
Sie können das jetzt vergecken.
Nein, ich will das nicht. Entschuldigung. Das liegt jetzt, das wollte ich ausdrücklich nicht. Ich versuche es nüchtern zu formulieren. Wenn Sie jemandem die sozialen Medien kappen und er dann sich stark unwohl fühlt, weil es sozusagen so Teil seiner Identität geworden ist, immer zu wissen, was in sozialen Medien los ist. Ich merke, ich gebe zu, ich kriege es argumentativ nicht hin, trotzdem finde ich richtig. Wenn ich könnte, würde ich den Leuten die sozialen Medien abdrehen, wissen Sie das? Wenn ich die Möglichkeit hätte, auf den Knopf zu drücken und sagen, wisst ihr was, Leute, die sozialen Medien ist jetzt einfach weg, Instagram gibt es nicht mehr, dann würde ich das machen. Auch wenn das sozusagen, ich dazu demokratisch nicht legitimiert bin, das ist ganz einfach. Das sage ich jetzt hier so, ich würde es einfach machen. Weil ich finde es so Horror, was die Leute sich da antun. Es ist so schädlich, es macht die Leute alle so kaputt. Es zerstört die Kommunikation, es zerstört die Kinder. Es macht die Leute zu so komischen Selbstdarstellungszombies. Es ist der totale Horror. Und wenn sie es abschaffen könnten, dann würde ich es tun, mit einer kleinen Bombe.
Sie sind so ein kleiner Donald Trump. Das ist nämlich jetzt die genialste aller Überleitungen überhaupt. Sie sind so ein kleiner Donald Trump, der einfach alles will, weil er glaubt, er kann alles.
Okay, Blume, ich merke schon, Sie wollen das Thema wechseln. Alles gut. Ich fand die Themen, Überleitung fand ich jetzt ein bisschen holperig, aber denn ich kann ja die sozialen Medien eben nicht abschalten. Insofern fällt es mir auch leicht, das jetzt zu sagen. Während Donald Trump kann ja Venezuela platt machen, Tanker auf der hohen See erobern, Schnellboote in der Karibik abschießen, egal ob da ein Drogenschmuggler drin sitzt oder nicht. Und er kann eben Grönland bedrohen und sagen, irgendwie morgen gehört das alles uns und so. Er kann das ja alles machen und das ist ein großer Unterschied. Und er sollte das lieber alles nicht tun. Aber wo ist der Unterschied zwischen Trump und Putin im Prinzip jetzt? Also der prinzipielle Unterschied, den müssen Sie mir nochmal erklären. Zwischen Trump und Putin, jetzt bitte Sie.
Der prinzipielle Unterschied besteht in der Staatsform. Das ist eine Demokratie in den USA. Der Mann ist ein gewählter Präsident und Putin ist ein Autokrat, um nicht zu sagen Diktator.
Also das ist ja noch schlimmer. Das heißt, aber im Grunde macht es ja noch schlimmer. Das heißt, Sie haben hier einen gewählten Präsidenten, der sich verhält wie ein Diktator. Das heißt, die Demokratie Amerika wählt einen Präsidenten, der sich genauso verhält wie der Diktator, nein, der nicht legitimiert, nein, ist. Da stehen die Russen jetzt für mich besser da als die Amerikaner. Die sind wenigstens nicht schuld.
Die Amerikaner sind an Donald Trump, zumindest die Mehrheit, die ihn gewählt hat, selber schuld. Da haben sie recht. Aber ich finde es trotzdem, wenn wir jetzt mal auf Herrn Maduro, also den venezolanischen Diktator schauen.
Nein, das machen wir nochmal. Venezolanisch.
Sagen also den Diktator von Venezuela schauen, dann müssen wir doch sagen, es ist schon ein Unterschied. Oder ist es das nicht? Es ist für mich schon ein Unterschied, ob eine Demokratie einen Diktator einsammeln geht oder ob eine Diktatur wie Putins Russland eine Demokratie wie die Ukraine angreift. Das ist echt ein Unterschied.
Ja, das ist total lustig, dass Sie das sagen, weil rechtlich macht das natürlich überhaupt keinen Unterschied. Weil wenn ich jetzt jemanden niederschlage auf der Straße und dann stellt sich nachher raus, es war ein Dieb oder es stellt sich raus, es war einfach nur eine nette Oma, dann macht das trotzdem keinen Unterschied. Weil ich habe dann einfach jemanden niedergeschlagen und hätte das halt nicht tun dürfen. Es ist wirklich interessant, wie unsere Bundesregierung, dazu kommen wir bestimmt auch gleich noch, gesagt hat, es sei alles wahnsinnig komplex zu beurteilen. Nein, es ist überhaupt nicht komplex. Maduro ist ein Diktator, in einem souveränen Staat, so ist halt unsere Welt organisiert, es gibt so souveräne Staaten und er ist eben der souveräne Diktator, der souveränen irgendwas Venezuela. Er trifft sich tagsüber mit Chinesen und abends geht er mit seiner Frau zusammen ins Bett und dann kommt die Spezialeinheit und holt ihn da irgendwie so raus. Und die Chinesen konnten ihm nicht helfen, das ist übrigens die interessante Lehre dieser ganzen Geschichte. Und die Amerikaner haben einfach mal jedes denkbare Recht gebrochen, was es nur gibt. Warum? Weil sie es können.
Und weil es eine unterm Strich gute Tat war. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, da wird es ein bisschen schwieriger für Ihre Position. Also, die Welt schaut zu, übrigens auch der UN-Sicherheitsrat damals, wie die Serben junge muslimische Kosovaren zusammentreiben und massakrieren, mindestens mal, aber in Scharen aus ihrem Land vertreiben. Das machen die Serben unter Herrn Milosevic 1998-99. Und die UNO kriegt ihn nicht gestoppt. Warum? Weil Russland sagt, da machen wir nicht mit. Also die UNO ist gelähmt, das Völkerrecht, das natürlich solche Taten striktissime verbietet, ist zahnlos. Und irgendwann ermannt sich die NATO und sagt, jetzt reicht's. Wir räumen jetzt Herrn Milosevic ab. Beziehungsweise wir bombardieren ihn so lange, bis er aufhört, das zu tun. Klarer Bruch. Mandatsloser Eingriff auf fremdem Territorium, selbst ermächtigt. Hätte man es unterlassen sollen? Jetzt kommen Sie, Augstein.
Natürlich hätte man es unterlassen sollen, weil es in dieser Frage nicht darauf ankommt, wie das Ergebnis ist, weil der Zweck eben nicht die Mittel heiligt. Also wenn Sie können diese Haltung vertreten, und ich habe da auch gewisse Sympathie dafür, weil natürlich niemand Sympathie hat für Herrn Maduro. Die Frage ist nur, wohin führt das, wenn Sie so vorgehen? Und ich glaube...
Das kann ich Ihnen sagen, ganz kurz. Es führt in eine Einzelfallbetrachtung.
Ja, das ist genau, danke, dass Sie es nochmal sagen. Sie sind der Meinung, das lässt sich als Einzelfall betrachten. In der Realität der Welt ist das aber nicht so. In der Realität der Welt ist es so, dass jemand, der Maduro entführt, nimmt sich morgen das Recht, Grönland zu erobern, weil er der Meinung ist, ich will das. Ich kann das, also mache ich das. Und es gibt niemanden, der mich stoppt. Und ich akzeptiere die Rechtsgrenzen nicht. Denn die wären die, das ist doch das Ding sozusagen, das ist auch die Tragik, wenn Sie so wollen, der Supermacht. Niemand kann die Supermacht stoppen. Deshalb ist sie ja die Supermacht. Die Supermacht kann sich nur selber stoppen, indem sie sich hält an Prinzipien und Regeln. Das tut Amerika schon immer. Seit dem Zweiten Weltkrieg nur sehr, sehr widerwillig, denn ich ehrlich gesagt, es ist Hülle und Fülle, wo die Amerikaner irgendwas gemacht haben, was völkerrechtlich komplett verboten war. Hülle und Fülle, ja. Aber unter diesem Präsidenten halten sie sich gerade mal an gar keine Regeln mehr. Das heißt, was sie tun, ist, sie öffnen der Regellosigkeit Tür und Tor. Also, um es klar zu machen, sie kriegen nicht Maduro, ohne gleichzeitig Grönland zu riskieren.
Nein. Und gleich aus mehreren Gründen. Erstens gibt es einen ganz glasklaren Unterschied zwischen Motiv und Nutzen beziehungsweise moralischem Wert, den man damit verfolgt, wenn Sie A, Herrn Maduro, den Diktator, sind wir uns ja einig, festnehmen lassen, um ihn vor ein Gericht zu stellen, oder B, Grönland, einen wehrlosen Staat beziehungsweise einen Teil eines EU-Mitgliedstaates, eines NATO-Mitgliedstaates angreifen. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und darum kann man sie auch unterschiedlich bewerten. Das eine kann man zähneknirschend, wenn Sie so wollen, für okay finden, obwohl dabei das Völkerrecht bestimmt nicht beachtet worden ist. Das andere können Sie radikal ablehnen und sich dagegen verwahren und verteidigen, weil es alles mit Füßen tritt, inklusive die, wie soll man sagen, die Bedeutung von Grenzen, ein Bündnis, dann zerstören würde, das für viel Stabilität und Ordnung in der Welt gesorgt hat, etc., etc. Also das sind wirklich unterschiedliche Dinge, darum kann man in der Bewertung auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, man muss
Nein,
es sogar.
Sie sind nur unterschiedlich, weil Sie sie unterschiedlich bewerten. Sie sind aber nicht unterschiedlich in Ihrem eigentlichen Wesen sozusagen. Für Sie ist die Wertigkeit eine andere, weil für Sie hängt an der Souveränität von Grönland die Existenz der NATO und deshalb werten Sie die Souveränität von Grönland höher als die Souveränität Souveränität des Diktatorenstaates Venezuela. Das ist aber kein rechtliches Denken. Und die Frage, die Sie sich stellen müssen, und ich versuche das wirklich, weil ehrlich gesagt, ich habe da gar keine Aktien drin, weil von mir aus soll der Grönland und Venezuela und ich weiß nicht was, weil ich glaube sowieso nicht, dass wir eine Rechtsordnung haben. Ich bin da viel nihilistischer, als Sie sich vorstellen können. Aber jemand wie Sie, der ja im Prinzip ein Transatlantiker ist, ein liberal-konservativer Beobachter und Teilnehmer unserer Gegenwart, sollten sich überlegen, ob sie diesen Schritt wirklich gehen wollen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wissen, wie viel sie aufgeben, wenn sie diese Maduro-Aktion loben. Weil die Amerikaner, ganz kurz, die Amerikaner werden das sowieso machen, egal ob sie es loben oder nicht. Die Frage ist doch vielmehr, wie verhält sich der Rest der Welt dazu? Also gilt das internationale Recht überhaupt noch als Maßstab für Handlungen?
Sie leiten das alles...
Ist das internationale Recht komplett für den Arsch? Und wenn Merz sagt, oh, es ist irgendwie komplex, dann macht er im Grunde das Zeichen, okay, ehrlich gesagt, glauben wir selber nicht mehr ins internationale Recht.
Aber Augstein, dann Blick in die Geschichte. Sie argumentieren jetzt, hui, wenn wir das zulassen mit dem Maduro, also gutheißen oder auch nur beschweigen, was jetzt Friedrich Merz gemacht hat, dann öffnen wir die Büchse der Pandora, da kriegen wir nie wieder den Deckel drauf und dann ist das Völkerrecht ein für alle Mal im Eimer. Das glaube ich nicht und zwar nicht, weil ich jetzt Ihnen unbedingt widersprechen möchte, sondern weil es schon so viele Fälle gegeben hat, wo das eben nicht der Fall war. Letztes Beispiel, nahezu baugleich zu dem, was Maduro widerfahren ist, war die Festnahme des Diktators von Panama, panamanesischen Diktators Noriega. Ende der 80er Jahre durch Bush Senior. Auch der wurde wegen Drogenschmuggel angeklagt, gesucht und dann hopp genommen und vor ein amerikanisches Gericht gestellt und verschwand dann für 17 Jahre im Gefängnis. Auch das, wenn Sie so wollen, Bruch des Völkerrechts, hat dem Völkerrecht aber keinen schweren Schaden zugefügt. Weshalb ich glaube, dass Maduro dieser Fall dem Völkerrecht auch keinen schweren Schaden zufügen wird. Das tun ganz andere mit wesentlich mehr Erfolg.
Lieber Blome, Sie wissen vermutlich, wer Stephen Miller ist. Stephen Miller ist der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus und Homeland Security Advisor von Präsident Trump. Ein 40-jähriger amerikanischer Nachwuchspolitiker, von dem ich ehrlich gesagt bis vor kurzem noch gar nichts wusste, über den ich mich jetzt aber informiert habe. Wahrscheinlich einer der gefährlichsten Menschen auf diesem Planeten, denn er hat großen Einfluss auf Trump und das, was er sagt, ist brandgefährlich. Und er hat gesagt, jetzt gerade in einem Interview vor ein paar Tagen, wir leben in einer Welt, in der man über internationale Höflichkeiten und alles andere reden kann, so wie man will, aber wir leben in einer Welt, in der realen Welt, die von Stärke, von Gewalt und von Macht regiert wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit. So. Das ist also ein Mann in Amerika, der großen Einfluss hat auf den Präsidenten und der im Prinzip sagt, das Recht des Stärkeren gilt und das ist auch gut so. Das ist im Grunde so eine nietzscheanische Vorstellung des Menschen in der Welt. Ja, so. Also ja. Es ist nur die Macht zählt. Und das Problem ist, das, was Sie eben gesagt haben, leistet solchen Leuten Vorschub. Ich weiß nicht, ob solche Leute überhaupt zu stoppen sind. Aber wenn man so hinterherkommt wie Sie, sind solche Leute garantiert nicht zu stoppen. Denen müssen Sie eine ganz knallharte Front von klaren Prinzipien entgegenhalten und sagen, du bist auf der falschen Seite, mein Freund. Wenn man dann sagt, okay, im Prinzip finde ich das zwar falsch, was du sagst, aber in diesem einen Fall mit Maduro, da war es schon okay. Dann haben sie schon verloren. Merken sie das nicht?
Nee, das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, sie verlieren, wenn sie dieses Prinzip so 1000-prozentig durchziehen, dass sie sagen, ja klar, Maduro kann sein ganzes Volk verhungern lassen. Da gucken wir einfach zu, denn wir dürfen nicht. Ist ein souveräner Staat. Das ist halt deren Pech, dass sie einen Diktator gezogen haben in der Schicksalslotterie, der sie jetzt halt verhungern lässt oder der sie vergast oder sonst was mit ihnen macht. Das können sie nicht aus der Einzelfallbetrachtung herausziehen. Das können sie nicht alles über einen einzigen Kamm scheren. Und sie haben ja völlig recht, das Recht wird diesen, man muss ja sagen, Irren oder diesen Fanatikern, wie Stephen Miller einer ist, kein Stoppschild hinsetzen, keine Grenze setzen. Das tun andere. Und das finde ich überraschend, dass wir mittlerweile diesem Ankündigungsstaccato von Trump so sehr verfallen sind, dass wir immer glauben, das macht er denn auch alles. Erstens hat er kaum ein Drittel dessen gemacht, was er wirklich angekündigt hat. Was er alles schon angekündigt hat. Und bei manch anderem Großen, was er angekündigt hat und dann versucht hat, ins Werk zu setzen, ist er bislang weitgehend gescheitert. Beziehungsweise die vermeintlich schwachen Europäer haben ihm Grenzen gesetzt oder ihn von A nach B bewegt, und zwar in ihrem Sinne.
Welche Grenze denn? Weil die dänische Ministerpräsidentin gesagt hat, Grönland ist nicht zu verkaufen? Weil Friedrich Merz gesagt hat, nö, also bei Grönland ist jetzt aber unsere rote Linie erreicht? Oder wie merken Sie nicht, wie unsinnig und wie rührend das ist? Die sind gar nicht mehr auf dem gleichen Spielfeld wie Trump und Stephen Miller und Putin und Herr Xi. Das ist doch das Interessante, dass Sie und Friedrich Merz und Annalena Baerbock und die dänische Ministerpräsidentin versuchen, sich festzuhalten in einer Vergangenheit der Regeln und der Abmachungen und der Verträge, meinetwegen sogar der Loyalitäten und auch der Identitäten, das gibt es aber alles nicht mehr. Das haben diese Leute über Bord geworfen. Und das ist das, was Stephen Miller ihnen sagt. Er sagt, er spricht es aus und sie glauben es einfach nicht. Er hat gesagt in dem gleichen Interview, seit Beginn dieser Regierung, offen gesagt sogar schon seit der vorherigen Trump-Regierung, ist es die offizielle Position der US-Regierung, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten sein sollte. Der Präsident hat sich dazu sehr klar geäußert. Das ist die offizielle Position der US-Regierung. Das hat dieser Mann gesagt.
Stein, Sie missverstehen mich.
Nein, ich missverstehe Sie nicht, doch, weil Sie sagen immer noch, ja, die reden aber viel, das machen die aber gar nicht.
Nein, Sie haben mich missverstanden.
Das haben Sie unglaublich gesagt.
Nein, das habe ich nicht
gesagt. Sie haben gesagt, der kündigt immer nur an.
Er hat ganz viele seiner Ankündigungen noch gar nicht wahrgemacht. Und dort, wo er angekündigt hat und versucht hat umzusetzen, ist es ihm oftmals einfach nicht geglückt. Und ich hatte ihm Beispiele angedroht, was ihn nicht gehindert hat, einfach nochmal dieselbe Kehre zu drehen. Egal, ich gebe Ihnen die Beispiele. Donald Trump sagte, Ankündigung, binnen 24 Stunden mache ich Frieden in der Ukraine, Russland und mein Buddy Putin und ich und Herr Zelensky, wir kriegen das hin, gar kein Problem. Und sagte dann noch dazu, den Rest machen dann die Europäer. Also diese ganze Garantiequatsch und die Überwachung des Friedens und bla bla bla, das machen alles die Europäer, das zahlen sie auch alles. Inzwischen ist die Position eine ganz andere. Donald Trump hat erkannt, man hat ihm die Grenzen gezeigt seiner Wünsche und seines Willens, den ich gar nicht bestreite, aber den er eben nicht durchsetzen konnte. Inzwischen werden die USA Garantien geben, sie zahlen. Sie haben begriffen, dass es eine sehr, sehr komplexe Sache wird, mit Herrn Putin zu verhandeln, etc., etc., etc. Also die Realität, vertreten durch Herrn Putin auf seine Art, und die vielen kleinen, wuseligen Europäer mit Herrn Merz und vielleicht auch Herrn Macron und Herrn Starmer an der Spitze, haben ihres dazu getan, die USA, Donald Trump, wirklich zu bewegen auf diesem Spielfeld, von dem sie glauben, dass es gar nicht mehr ein gemeinsames ist.
Blume, die Vereinigten Staaten haben im letzten Jahr 7 verschiedene Länder bombardiert. Den Irak, Nigeria, Somalia, Syrien, Jemen und jetzt auch noch Venezuela. Ja, sie haben Drohungen an 6 UN-Mitgliedstaaten ausgesprochen, ihnen Territorium wegzunehmen oder sie auszulöschen oder alle zu verhaften. Kolumbien, Dänemark, Iran, Mexiko, Nigeria und wiederum Venezuela. Was müssen diese Vereinigten Staaten von Amerika noch tun, damit sie begreifen, dass die für uns mindestens genauso gefährlich sind wie die Russen und wie die Chinesen? Das ist doch die Wahrheit. Ich meine, Münkler, der große deutsche Politikwissenschaftler, er heißt doch Herfried, oder? Münkler, ja, hat neulich im Fernsehen gesagt, findet sich selber schon auch cool und will sich auch gerne, hört sich auch gerne reden. Egal. Hat neulich im Fernsehen gesagt, wenn die Europäer jetzt immer noch nicht begriffen haben, irgendwie, ja, wo der Schuss gefallen ist, dann ist ihnen auch buchstäblich nicht mehr zu helfen.
Ja, ja. Das sagt Herfried Münkler seit 30 Jahren. Das stimmt auch seit 30 Jahren. Das stimmt auch länger. Seitdem ich politischer Journalist bin,
aber Sie glauben
schreibe
weiterhin
ich
an die
über eine europäische
Beziehung?
Armee beziehungsweise die Versuche, eine aufzustellen. Und es gelingt halt nicht. So, schlimm genug. Aber mir geht es um was anderes. Ich bestreite doch nicht, dass die USA sich längst aus dieser Wertegemeinschaft in Teilen zumindest verabschiedet haben. Sie argumentieren, die können sich Grönland holen, weil sie es wollen. Und die können Frieden machen mit der Ukraine, weil sie es wollen. Und beides stimmt nicht. Sie werden sich Grönland nicht holen. Da wette ich meine Teetasse drauf, meine Lieblingsteetasse drauf. Und ich sage Ihnen noch ein Beispiel, wenn Sie so wollen, mal aus dem Alltag und weg aus der großen Geopolitik. Donald Trump sagte, ich kann die Preise senken, weil ich es kann und weil ich es will. Joe Biden, diese Flachpfeife, bei dem sind die Preise gestiegen. Ich drücke nicht nur die Inflationsrate, der weiß gar nicht, was das ist, sondern ich senke die Preise. Das wäre dann Deflation. Und ich mache übrigens auch noch Zölle und lenke die ganzen Warenströme um und am Ende, also ich kann die Wirtschaft, die Weltwirtschaft bestimmen durch die schiere Kraft meines Willens. Turns out, die Preise steigen schneller denn je. Jetzt werden selbst Republikaner sauer, weil sie jeden Tag an der Ladentheke merken, dass Donald Trump eben doch nicht allmächtig ist. Der kann ja doch nicht die Preise senken. Und ganz klammheimlich, mit wesentlich weniger Tamtam, hat Donald Trump bestimmte Zölle schon wieder zurückgenommen, weil er halt gemerkt hat, dass es seine eigenen Landsleute sind, die sie zahlen. Ja. Und sie merken, dieser Mann kann gestoppt werden von den Märkten zum Beispiel, aber auch von geschlossenen Europäern. Noch ja, einmal, meine deshalb, Teetasse ja. darauf.
Ja, deshalb bin ich ja auch als guter Linker, Internationalist, dem Kapitalismus auch gar nicht so abgeneigt, weil er am Ende doch noch irgendeine Art von ordnende Funktion hat. Ist schon pervers genug, wenn man das so sagen muss. Ja? Dass der Kapitalismus hat natürlich eine einhegende, ordnende Rolle in dieser Welt, die sonst offensichtlich niemand mehr einnehmen kann. Das stimmt. Donald Trump kann tatsächlich die Preise nicht kontrollieren. Übrigens ist das genau das, was ihn so gefährlich macht. Denn er will die Sachen kontrollieren. Er hat seinen Wählern versprochen, dass er alles anders macht. Die haben einen ganz großen Veränderungsdrang, seine Leute. Und in der Wirtschaft funktioniert es aber nicht. Umso gefährlicher ist er in der Außenpolitik. Deshalb ist, das ist übrigens der Grund, warum er Schiffe im Atlantik einfach kapert. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Ist ja auch eklatanter Wahnsinn, den er da macht. Warum er ein Land wie Venezuela angreift und warum er sich als nächstes einfach Gründern schnappen wird. Denn das sind Dinge, die er tun kann, im Unterschied zu Preiskontrollen. Bam.
Grönland, diese rote Linie wird er nicht überschreiten, weil die Europäer sie in den Sand gemalt haben.
Okay, dann
ins Eis, jetzt ins Eis, ins ewige Eis gemalt.
Ich wette jetzt
die mit rote Ihnen darum. Linie im ewigen Eis.
Ich wette so. Mit Ihnen darum, dass irgendwas wird mit Grönland passieren, was nicht okay
ja.
ist.
Okay, ja, Regen, eine Hunde sterben.
Sehr witzig.
Eskimo.
Nein, aber ich will Ihre blöde verkackte Teetasse will ich nicht haben. Ich will um irgendwas anderes wetten, irgendwas Lustiges.
Habt ihr eigentlich eure Quizschulden von Frau Weihnachten eingelöst oder an Weihnachten?
Wieso? Was war denn das, Lochin?
Nein,
ich glaube, wir sollten diese Sendung einfach beenden.
Der Blome hat gewonnen.
Also, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche.
Wie viel kriege ich denn von dem nochmal?
Stopp.
Wie viel kriege ich von Augstein?
Ich glaube, 40 Euro.
40?
Oh, Lochin! Ja? Das waren noch 400.
Nächste Woche mehr an gleicher Stelle. Danke und auf Wiedersehen.
Gute Tschüss. Besserung,
Augstein. Ich bin reich. Ich kann mir ein eigenes Stromkraftwerk kaufen.
Tschüss.